Hey there, good to have you. Just first off, the question, this talk was scheduled to be in English, but if we have an exclusively German-speaking audience, of course I can switch to German. Anybody who prefer to have the talk in English? No one, or no one wants to say that. Ja, dann machen wir es auf Deutsch. Geht auch, die Slides in Englisch, aber das kriegt ihr, glaube ich, hin, oder? Herzlich willkommen. Ich bin mal wieder hier, freue mich sehr, dass ich wieder die Ehre habe, mich hier präsentieren zu dürfen. Letztes Mal war ich hier 2023 mit einem ähnlichen Thema. Da haben wir so die ersten Schritte von dem WebAssembly Port von LibreOffice vorgestellt. Heute gibt es mal ein größeres Update. Ja, das Ganze ist basiert auf dem schönen Konzept LibreOffice Technology. Das steht für die Tatsache, dass LibreOffice eine coole, super portable Software ist, die eigentlich überall läuft, wo ein C++-Compiler funktioniert. Und damit so von Mobile bis Desktop bis zum Web eigentlich überall funktioniert und auch an ganz vielen überraschenden Stellen, wo man es vielleicht gar nicht so unbedingt weiß, im Hintergrund werkelt und Dokumente konvertiert, lädt, rendert. So als Unterschied zu anderen proprietären, hauptsächlich Office-Suiten, die eben gerne mal eine komplett Neuimplementierung so für eine Web-Implementierung gemacht haben, weil es cooler war, vielleicht weil auch damals die Technologie noch nicht so weit war. Aber LibreOffice ist so eine der wenigen Applikationen, die wirklich quer durch den Garten, unter anderem auch in WebAssembly, von einer exakt der gleichen, also vom wirklich exakt gleichen Source-Checkout, vom gleichen Commit-Hash gebaut wird, wo dann einfach die Konfiguration ein bisschen anders aussieht. Genau, heute Thema ist LibreOffice WebAssembly. Das heißt, LibreOffice läuft nativ im Browser, da braucht man keinen Server für. Das ist alles, was da läuft, alles, was da funktioniert, läuft komplett auf der Client-Seite. Also man braucht natürlich irgendwo einen Server, wo eine Website liegt, aber da muss eigentlich nichts drauf sein, was Code ausführt. Das ist ein reines statische Binaries oder JavaScript-Libraries. Ganze ist gebaut mit dem mscripten-Toolkit und zurzeit nutzen wir für die GUI, also für die Pixel auf dem Screen, die Qt-Library, weil es halt auch ein WebAssembly-Port hat. Das ist aber nicht notwendigerweise so, dass das für alle Zeiten so bleiben muss. Damit haben wir vor 2 Jahren aufgehört. So sah das damals aus. Also sieht schon aus wie LibreOffice, ne? Also inklusive Fensterrahmen und so, aber dafür hat sie auch das Dokument exakt im gleichen Layout, wie es das vorher war. So, ein bisschen zurück wie wir hier angefangen haben und wie wir hergekommen sind. Geht noch gleich ein bisschen ins Detail, was da genau passiert ist. Das Ganze erstmal Big Shoutout für NLNet. NLNet hat das Projekt initial mit aus der Taufe gehoben. Ohne NLNet würde ich heute hier nicht stehen, weil es halt doch schon ziemlich aufwendig war und wir damals eine kleine, junge Startup-Firma waren. Und wir hätten das nicht angefangen, das Projekt, wenn wir da nicht zumindest am Anfang einen größeren Teil des Entwicklungsaufwands hätten bezahlt bekommen von NLNet. Und NLNet selber ist es wieder EU-Gelder, also Public Money, Public Code im besten Sinne des Wortes. Angefangen 2020 im Herbst, dann hat es einen ziemlichen Todesmarsch gebraucht bis Oktober 21, bis wir so die ersten Pixel auf dem Screen hatten. Dann haben wir es 22 auf der Fosse mal als Demo gezeigt. August 22 war dann Kalk dabei. Dann haben wir eine Headless, also eine Hintergrundkonvertierung gemacht. 23 war ich dann hier, habe es vorgestellt. Und dann haben wir im Prinzip Feinschliff gemacht, könnte man sagen, was dann aber wie immer mit der 80-20-Regel keinen ganz unerheblichen Aufwand gemacht hat. Man denkt, man ist ja, jetzt ist eigentlich schon fast alles fertig, fehlen noch so 10% oder so, aber ja, es ist dann nochmal irgendwie so 1-2 Jahre ins Land gegangen. Was wir nämlich machen wollten, wir wollten es auch irgendwie nett aus einer Website verwendbar machen. Also da bloß so eine Office Suite laufen zu lassen, ist zwar irgendwie so cool für eine Demo, aber so richtig viel kann man damit nicht machen, ne? Wenn man auch noch keine Dateien laden und speichern kann und auch sonst da nicht irgendwie eine Integration in die Website dabei ist. Jo, genau, also nochmal im Detail. Das Ganze haben wir losgelegt, so wie alle anderen Ports von LibreOffice auch. Wir haben gesagt, wir nehmen das Build-System so, wie es ist, also so, wie wir es nach Android oder für PowerPC oder für iOS oder für, was haben wir noch, RISC-OS oder so, für die ganzen Ports. Wir nehmen einfach das Build-System und machen halt dieses Autoconf und machen da halt irgendwie andere Compiler-Targets und wird schon irgendwie gehen. Ja, dann haben wir uns noch überlegt, das ist eigentlich ganz cool, also zum Bauen, weil das, was wir da an Technologie hatten, das war ein bisschen kitzlig zum Aussetzen, dass wir so ein Docker, also Container-Builders für die CI machen. Und dann haben wir, wie gesagt, dann ungefähr ein Jahr da echt hardcore dran gearbeitet. War nicht so klar, ob wir es auch schaffen werden. Das war teilweise, die Technologie war echt so ein bisschen gegen uns. Und das ist auch schwer zu sagen, ob man es schafft. Ne? Das ist irgendwie so, wie viele Schritte kommen da noch von, oder wie viele Probleme kommen da noch, von denen man nicht weiß. Sind das einer, zwei, zehn, hundert? Und dann reicht die Runway noch aus. Aber ja, haben wir geschafft. Und hatten dann den Writer im Prinzip, so wie wir es da auf dem Bild hatten, am Laufen. Der Rest war dann im Prinzip iterativ. Also diese erste Hürde war wirklich die größte, kann ich auch nicht genug betonen. Ohne NLNet hätten wir das nach ein, zwei Monaten abgebrochen, selbst wenn wir es eigenfinanziert hätten. Also das ist schon cool, dass es sowas gibt. Hoffe, das wird es auch weiterhin geben. Falls irgendjemand gute Kontakte nach Brüssel hat, ist immer wichtig, das zu sagen. Wie wichtig das, diese Förderung ist, das zahlt bei weitem nicht alles. Das ist ganz viel Investment von uns drin, aber es ist halt ein wichtiger Anschub. Headless PDF ist, glaube ich, eine ganz coole Sache im Browser, weil man sehr schnell mit lokalen Dateien ganz schnell was machen kann, ohne groß auf dem Server was aufzusetzen, was dann wieder Skalierungsprobleme macht. Haben wir sehr viele Leute, die so auf dem IRC mal vorbeikommen und fragen, wie geht denn das? Also scheint echt Bedarf dafür zu geben. Was wir dann noch gemacht haben, wir haben wo man sich jetzt überlegt, was hat Collabora damit zu tun? Collabora ist ja eine andere Art, LibreOffice in Browser zu kriegen, nämlich auf dem Server LibreOffice laufen zu lassen, das Dokument zu laden und dann im Prinzip gerenderte Teile des Dokuments zum Client zu schicken und dort anzuzeigen und auf dem Client dann den Cursor und die Selektion und das Menü und die GUI dazu zu malen. Ja, also die Idee dahinter war, dass man ja irgendwie ganz cool wäre, so einen Offline-Mode zu haben in Collabora Online. Und da haben wir mal so einen Prototypen gemacht. Das haben wir im Herbst 22 angefangen, zur FOSDEM 23 vorgeführt. Und dann war im Prinzip so eigentlich so von der Technologie alles ganz gut. Und dann haben wir angefangen, wie gesagt, dieses Projekt mit dem, wir wollen das irgendwie auch aus dem Browser programmierbar machen. LibreOffice hat eine sehr coole, große, breite Programmierschnittstelle, mit der man ganz viel machen kann. Und das war ja eigentlich ganz fein, hatten wir gedacht, wenn man das aus dem Browser auch verwenden kann. Weil dann ist es ein weiterer Vorteil, das direkt im Browser laufen zu haben. Also dann hat man wirklich diese Software da laufen, so als Unterprozess und dann kann man direkt damit programmatisch interagieren. Hat auch keine Latenz, wenn man dann eine Funktion ruft, muss das nicht übers Netz auf den Server irgendwas rufen, muss die Antwort abwarten und es läuft dann direkt im Client. Ja, und da haben wir dann letztes Jahr ganz gut mit zugebracht, was einzubauen. Genau. Und nachdem wir dann tatsächlich diese UNO, so heißt diese Schnittstelle, diese Programmierschnittstelle, angebunden hatten, kam dann so die Erkenntnis, dass es eigentlich für einen JavaScript-Entwickler so nicht nutzbar ist. Weil wie jede andere Programmiersprache ist auch JavaScript, da gibt es Idiome, da gibt es Sachen, was Leute erwarten, eine gewisse Convenience, eine gewisse Stringenz, auch eine gewisse Knappheit im Ausdruck. Also wenn man eine Seite, eine Bildschirmseite Code braucht, um eine Funktion aufzurufen, weil es unsere Vermutung läuft, ein JavaScript-Entwickler weg. Und das wollten wir nicht. Also haben wir versucht, eine Library drumherum zu stricken, die das Ganze schön verpackt und für den JavaScript-Entwickler nett anwendbar macht. Das haben wir dann im Oktober letzten Jahres gelauncht, haben dazu passend ein NPM-Paket gemacht, damit man das auch nett verwenden kann als Webentwickler. Und seitdem sind wir dabei mit Bugfixing, Performance-Verbesserungen, versucht immer noch die Größe ein bisschen kleiner zu kriegen. Und mit Stand jetzt haben wir so die meisten von den Problemen gelöst. Die letzten beiden großen Punkte war, dass Clipboard nicht richtig funktioniert hat oder nur so wenig funktioniert hat, dass es nicht wirklich verwendbar war. Also wenn man aus dem Desktop nicht in den Browser, in die Browser Office Suite reinpasten kann, ist das irgendwie schon ziemlich uncool. So fürs tatsächliche Arbeiten damit. Impress haben wir noch dazu gepackt, nachdem diverse Leute das angefragt hatten. Und dann hatten wir noch ein Problem, dass die Fonts sehr pixelig aussahen. Das hat uns sehr lange gekostet, sehr viel, also ein kleines Detail eigentlich, was aber sehr vielen Leuten aufgefallen ist und was uns leider sehr viel Zeit gekostet hat, das zu fixen. Ja, was gibt es aktuell noch? Genau, weitere Verbesserungen, die... Es gibt eine Möglichkeit, im Browser so ein lokales Dateisystem, ähnlich wie man eine Kamera oder ein Mikrofon auch einer Web-Applikation zur Verfügung stellen kann, auch Teil des lokalen Dateisystems zur Verfügung zu stellen, was ja für so eine Office Suite im Browser ganz cool wäre, wenn man da einfach eine Datei lädt und dann da wieder hinspeichert und nicht immer über Download und dann oder Upload und dann wieder ein Download gehen muss. Ja, und Zeta.js, das ist die Bibliothek, die wir dazu gebaut haben. Da gibt es dann auch noch ein bisschen was zu tun. Genau, da gehen wir jetzt mal ein bisschen schneller rüber. Das habe ich nämlich vor 2 Jahren schon mal ein bisschen erzählt. Also der Ansatz war, nicht irgendwas parallel zu bauen. Also genauso wie wir die Entscheidung, die Designentscheidung getroffen haben, LibreOffice so zu nehmen und nicht parallel irgendwas in JavaScript oder einer anderen Sprache hochzuziehen, haben wir hier eben auch hier gesagt, wir wollen alles so, wie das der Mainstream ist, wie das die Community supportet und auch natürlich im Upstream-Entwicklungszweig alles einbauen und dann auch gerne da ein bisschen mehr Aufwand mit haben, das so einzubauen. Aber die Idee war eben, jede Verbesserung im Bildprozess, jede Geschwindigkeitsverbesserung, jede Zusatzfunktion, die dazukommt, die halt in dem existierenden Bildprozess und im Bildsystem eingebaut wird, die wollten wir automatisch mitkriegen. Und das ist dann, ansonsten ist das sehr aufwendig, wenn man dann so einen halben Fork da macht oder ein eigenes Bildsystem einbaut, wenn man dann immer der Einzige ist, den es interessiert, und das muss man dann immer händisch pflegen, und das ist irgendwie nicht auf lange Sicht nicht so wirklich ökonomisch. Also haben wir versucht, das alles mit den bestehenden Systemen, im bestehenden Code, mit den bestehenden Normen und Prozessen einzubauen, einschließlich der Verwendung von Tests und CI-Infrastruktur beim LibreOffice-Projekt. Ja, glücklicherweise gab es für die GUI schon so ein Qt-Backend. Das konnten wir dann nehmen, war zwar immer noch einiges an Arbeit, das von der WebAssembly-Seite zum Fliegen zu kriegen, aber zumindest der Teil war vergleichsweise schmerzfrei im Vergleich zu den anderen Sachen. Wir haben dann MScripten genommen. MScripten ist ein Clang-basiertes Cross-Compiling-Projekt, was allerdings deutlich mehr als nur einen Compiler beinhaltet. Das beinhaltet auch eine Runtime-Library, diverse Systemabstraktionen, also so eine Einbettung in die nicht so richtig POSIX-konforme Browser-Umgebung, die die WebAssembly da zur Verfügung stellt. Einschließlich so JavaScript-Bootstrap-Code, dass man den Kram, also dieses WASM-Binary irgendwie geladen kriegt und angestartet kriegt mit so einem Einsprungpunkt und so weiter und so weiter. Also sehr viel auch da schon ins gemachte Nest gesetzt, in Anführungszeichen. Also es hat auch viel nicht funktioniert, ist auch über die Zeit viel kaputt gegangen, dann wieder heil gemacht worden und wieder kaputt gegangen. Ja, aber insgesamt schon, glaube ich, eine gute Wahl und auch ein echtes Community-Projekt, wo man eben auch beitragen kann, wo wir jetzt mittlerweile auch ein paar Verbesserungen drin haben. Initial haben wir gedacht, na, so Threading wollen wir alles nicht und dynamisches Linken wollen wir auch nicht und so Exceptions brauchen wir auch nicht. Und von den drei Sachen haben wir dann uns aber von zwei schon wieder verabschieden müssen aus rein praktischen Gesichtspunkten, weil ohne Exceptions ist es, ohne die Native Exceptions ist es langsam und ohne Threading geht es nicht wirklich. Und das deine dynamische Linking ist halt noch so kaputt oder so unbenutzbar, dass wir es nicht, wir würden es gerne nutzen, weil es die Möglichkeit eröffnet, die Downloads, die initialen Downloads kleiner zu machen. Man kann sozusagen mal das Bare Minimum sich runterladen und alles andere, was man dann braucht, dynamisch nachladen. Aber das ist von der Plattform noch nicht so richtig am Laufen. Jo. Ja, das ist dann auf den Slides. Könnt ihr euch angucken. Ja, das ist vielleicht noch interessant, erzähle ich immer wieder gerne. So die Herausforderung damals im ersten Jahr war unter anderem, dass wir für jeden Link-Vorgang ungefähr eine Stunde Zeit, 64, mehr, so, ja, so 70 Gigabyte an RAM und ja, also das war nicht so. Und das Problem ist halt, wenn man C++ entwickelt und irgendwas fixt, dann muss man einen Code ändern, dann wird das kompiliert und dann muss man es linken. Das heißt, die Turnaround-Zeiten für uns in der Entwicklung waren größer eine Stunde für jede kleine Änderung. Und zusammen mit der Tatsache, dass damals auch Source-Level-Debugging nicht so richtig funktioniert hat, kann man sich vorstellen, wie lange es dauert, um irgendwas rauszukriegen. Selbst wenn man über Printf-Debugging sich irgendeiner Sache nähern will, wenn jede Kleinigkeit, jeder Schritt eine Stunde dauert oder länger. Ja, einer der Gründe, weswegen das so lange gebraucht hat. Wir sind mittlerweile ein bisschen besser geworden. Wir haben ein paar eigene Verbesserungen gemacht, aber die größten Wins sind tatsächlich von der Plattform gekommen, von M-Skripten. Also sind jetzt so im unter einer Minute Linkdauer. Speicherbedarf ist auch runtergegangen, ist also auf aktueller Hardware, wirklich auf dem Laptop problemlos damit zu entwickeln. Debugging ist immer noch nicht hundertprozentig super cool, aber es geht so einigermaßen. Also man kann tatsächlich eine C++-Applikation, zumindest im Chrome-Browser, einigermaßen Source-Level debuggen. Für einen kleinen Moment, so nach 10 Minuten crasht das dann immer, aber es ist tausendmal besser als das, was wir da hatten. Ja, dann haben wir das Problem, also das ist so sieht das im Browser aus. Da haben wir das Problem Event Loop hier, da kommen wir jetzt mal so ein bisschen ins Eingemachte, warum wir Threading unbedingt brauchten. Also das ist der Browser und da ist dann ein JavaScript, das läuft in so einem Tab, das ist so eine Sandbox und in diesem JavaScript innen drin ist nochmal eine Sandbox, da läuft dann WebAssembly drin. Und in dem WebAssembly läuft LibreOffice. Das ist so eine, im Skript macht so eine POSIX-Emulation. Also es tut einigermaßen erfolgreich so, als würde man in einer POSIX-Umgebung laufen. Und deswegen kommen wir da so 90% ran, wenn wir LibreOffice da einfach kompilieren und das in M-Skripten laufen lassen. Ja, und das sind so, wenn ich vier Tabs auf habe, dann habe ich halt so vier davon. Das ist halt auch noch nicht so cool, wenn ich viermal so eine relativ große WebAssembly-Binaries da drin habe, dann ist halt auch irgendwann so, zumindest auf dem Tablet oder am Handy, irgendwann mal Speicher leer. Was aber noch viel schlimmer ist, dass die JavaScript, wo das ja eingebettet ist drin, das hat so einen Event-Loop und da gibt es immer nur einen von. Also das gibt so ein klassisches kooperatives Multitasking. Also da ist halt so ein Main-Loop, der läuft in so einem Tab und wenn der Main-Loop nicht läuft, dann passiert auch nicht so viel in diesem Tab. Dann kommt irgendwann nach einer Zeit, kennt ihr bestimmt vom Browser, diese Warnung, dieses Skript ist irgendwie, dauert aber wirklich lange, wollen Sie es abbrechen? Genau, also eigentlich heutzutage moderne GUI-Anwendungen macht man halt asynchron. Und so ist das halt auch in JavaScript. Das ist aber leider nicht in LibreOffice, weil LibreOffice ist basiert auf OpenOffice, basiert auf StarOffice und StarOffice wurde 1990 angefangen. Also so Windows 3.1 Zeiten und ja, da ist halt ganz viel Polling und rekursive Event-Behandlung. So sieht der Event Loop aus in LibreOffice. Das, ne, der Browser Event Loop, dann der Main-Einsprungpunkt, dann kommt der interne Event Loop von LibreOffice und dann kommt der Code, der jedes Event so. Also da ist normalerweise nicht vorgesehen, dass LibreOffice da jemals wieder rauskommt. Was halt blöd ist, weil dann kommt nach 30 Sekunden diese Warnung. Ja, und deswegen haben wir relativ früh, dann mussten wir den in sauren Apfel beißen und das Ganze in ein extra Thread packen. Genau, und in der Summe haben wir das, standen wir dann vor der Herausforderung, den genannten, dass die Entwicklungsumgebung, die Runtime, ziemlich herausfordernd ist und dass wir auch diese Impedanzfehlanpassung haben zwischen einer klassischen GUI-Applikation und dem JavaScript-Kram. Und da gibt es so ein, das geht uns nicht nur alleine so, das gibt diverse andere Software, die das Problem auch hat. Insofern hat die WebAssembly-Community das auch erkannt und aufgegriffen. Es gibt da auch eine Initiative, nennt sich Asyncify, wo man so eine Art Emulation von dem asynchronen Event-Handling machen kann. Das ist aber noch nicht fertig. Da gibt es einen Prototypen für. Das ist, ich glaube, in Chrome so ein experimentelles Feature, was man freischalten kann. Können wir also noch nicht nutzen. Warten wir noch ein bisschen drauf. Ja, und insofern ist dann die Take-Home-Message Be creative and never give up. Und das haben wir dann auch gemacht. Ja, also wir haben, was wir erreicht haben, ist jetzt die Situation, läuft im Browser, läuft auch mit dem Event Loop, die Warnung kommt nicht mehr, es ist einbettbar in diesen Canvas, das Ganze seit 23. Was noch nicht so richtig funktioniert, ist die API zu verwenden. Ich weiß nicht, wer von euch hat mal in Basic was gemacht in LibreOffice oder in Python oder in Java, kennt das Extension-Ökosystem, genau, ist. Ist relativ groß, ist so, keine Ahnung, ich glaube, 4.500 Typen. Also es sind nicht nur Klassen, es sind auch teilweise Enums, aber so, keine Ahnung, um die 3.500 Klassen sind das sicherlich, die es da gibt, mit in der Summe sicherlich 15.000, 20.000 Funktionen. Also man kann eigentlich alles damit machen in LibreOffice. Und ja, wäre cool, das zu haben. Dazu gibt es da Event. Das hat, den Vorteil, dass es ein Teil vom M-Skripten-Projekt ist. Das hat aber den Nachteil, dass es komplett hässlichen Code macht. Also wenn man das, in JavaScript dann nachher verwenden soll, ist das nicht so richtig nice. Wir haben es aber trotzdem gemacht, weil das der erste öffentliche Schritt dahin war. Genau, und dann macht man sowas, man macht da so ein Makro drum in C++ und dann gibt es so ein bisschen Magie, die da läuft und dann wird auf der JavaScript-Seite so eine Funktion exportiert, die man dann aufrufen kann. Aber, ups, so richtig sexy ist das nicht, weil weder die Typen schön gemappt sind, also das ist ein ziemlicher Zufall. String-Klassen sind nicht vernünftig angebunden, Return-Values sind nicht vernünftig angebunden. Den Funktionsnamen rauszukriegen, ist ziemlich hässlich. Gibt es gleich auch noch ein Beispiel dazu. Also da waren wir nicht so richtig glücklich mit. Insofern sind wir relativ schnell auf dieses Thema Zeta.js als Convenience-Wrapper gekommen. Genau, und das Ding hat, wie gesagt, das Ziel, dass für den JavaScript-Anwender oder für den Webentwickler das Ganze Ende zu Ende nett zu machen. Das heißt, das Bildsystem soll vernünftig sein, das soll irgendwie das sein, was ein JavaScript-Entwickler verwendet. Es soll möglichst nichts zu installieren sein, nichts vorzubereiten sein, irgendwie 20 Docker-Container orchestrieren oder irgendwo einen Server aufsetzen. Wenn wir das vermeiden können, würden wir es gerne lassen. Und es sollte möglichst idiomatisch sein, also so wie JavaScript auch an anderer Stelle funktioniert. Ja, also wir haben so ein NPM dann gemacht, um das mit der Convenience fürs Verwenden nett zu machen. Wir haben es auf dem Content Delivery Network, die ganzen WASM-Binaries gepackt, um zu vermeiden, dass irgendjemand was installieren muss. Oder sich mit irgendwelchen Course-Headern, also was ist das? Web-Content, ne? Cross-Origin-Resource-Policy, genau. Also, weil man kann auch diese ganzen schönen Browser-Features, so wie Multithreading und Shared Array Buffer irgendwie nur verwenden, seitdem es diesen blöden Rowhammer und die ganzen anderen Fehler gegeben hat, wenn sozusagen alles von freigeschaltet von einer Webseite kommt, um zu vermeiden, dass irgendjemand da irgendein Binary reinschleust, wie zum Beispiel ein WebAssembly, was dann diese Speicherattacken fährt. Genau, das wäre ja cool, wenn man das nicht, sich darum nicht kümmern muss. Und in der Summe dann haben wir so eine Library gebaut, die das auch den programmatischen Teil schön abwrappt. Und zwar das Type-System, also dass Strings auf, also UNO-Strings auf JavaScript-Strings gemappt werden, dass die Integer-Types vernünftig gemappt werden, dass es eine vernünftige Konvertierung an den Interfaces gibt, also bei Return-Values, auch bei Exceptions, dass da, wo Container zurückkommen, dass man auch einen Iterator hat, wenn das sinnvoll ist. Und eins der sehr ekligen oder hässlichen Probleme von dem EM-Bind war, dass es auch zudem auch noch das Lifecycle-Management händisch war. Das heißt, man hat dann so ein Objekt zurückbekommen und musste dann an diesem Objekt, was man aus dem WASM-Binary bekommen hat, nochmal explizit Delete rufen, damit sonst würde es nicht verschwinden. In der Summe, glaube ich, deutliche Verbesserung der Nutzbarkeit. Ja, dann können wir langsam anfangen mit Demos. Mal schauen. Ich nehme jetzt für die Demos mal den Chrome. Chromium geht auch. Firefox geht auch, ist allerdings tatsächlich ein kleines bisschen hinten dran, was jetzt vor allen Dingen was Speed angeht. Für das Debuggen geht es tatsächlich nur in Chrome. Also es gibt so eine C++ Debug Extension für Chrome, für WebAssembly. Da gibt es leider für Firefox nichts Identisches. Ansonsten ist es aber ein Anliegen bei uns natürlich, dass Firefox auch gleichwertig unterstützt wird. Ist jetzt für die Demo, nehme ich jetzt mal Chrome. Die erste Website, kann man, was ihr sehen kann hinten, ZetaOffice.net, da haben wir den ganzen Kram, kann man aber auch lokal laufen lassen. Auf Zeta.js gibt es ein Unterverzeichnis mit Beispielen, wo man einfach npm start sagen kann, dann läuft das auch los, aber ich mache es hier mal mit Live-Demo. So das Einfachste ist mal so ein WebOffice. Da hole ich mir jetzt eine Datei, die lädt relativ schnell. Kann ich nochmal zeigen. Was passiert ist, dass die meisten der Binaries tatsächlich im Cache gelandet sind. Also wir sind relativ stolz drauf, dass wir das, was wir da so haben, also wenn ich das in der Entwicklerversion habe, habe ich so um die 900 MB in dem WASM-Binary, so in unserem optimierten Deployment sind wir auf, ich glaube, 33 Megabyte runter und damit landet das dann im Browser-Cache. Das heißt, ich habe das nur einmal, dass ich es downloade und jetzt für das nächste Mal für den Reload habe ich das nicht. Genau, also es ging hoffentlich zu sehen relativ schnell. Das ist jetzt einmal aus dem Cache laden, initialisieren und das waren jetzt 2,5 Sekunden. Dann schnappe ich mir eine lokale Datei, lade die. Dann ist das ein ganz normales LibreOffice hier mit allen Features, wie man sie so kennt, einschließlich Sidebar und Menüs. Theoretisch, das ist kein Mauszeiger hier. Und da ist dann alles, was man so in LibreOffice machen kann, mal gezeigt. Was vielleicht sichtbar ist, sehr schön, sehr schnell, latenzfrei, läuft ja auch lokal. Gut, dann nochmal. Den nächsten. Den nächsten Schritt. Das ist nochmal eine Zusammenfassung. Also die WebAssembly-Geschichte ist das eben Gezeigte. Die UNO-Bindings, hier mal ein Beispiel, das habe ich jetzt mal, ich glaube, das kommt ein bisschen besser, wenn wir das nicht in der Browser-Konsole anzeigen. Das ist die alte, das alte Setup, wenn man es mit den, mit diesem EM-Bind macht. Dann hat man hier relativ verbos und auch nicht wirklich änderbar, also sehr obskure Syntax, wie man diese UNO-Geschichten ansteuert. Also man, das ist im Prinzip Boilerplate-Kram, sondern in jedem Basic-Makro oder jedem Python-Makro, wenn man das mal gemacht hat, wird man sich da gleich zurechtfinden. Es gibt halt so ein Desktop-Objekt, da kann man sich eine Instanz von holen, dann kann man sich hier das aktuelle Dokument holen und dann kann man sich an diesem Dokument kann man sagen, ist das ein Textdokument? Und dann kann man mit diesem Textdokument ein paar Sachen machen. An dieser Stelle lade ich da jetzt halt ein Beispieldokument rein. Was man hier sieht, wie gesagt, ziemlich obskur und da das genannte händische Ressource-Management, was einfach ist nicht mehr zeitgemäß. Und auch so, also man, ich hätte jetzt, wenn böse Zungen hätten jetzt gesagt, sieht aus wie Java. Aber es ist halt auch so, sowas hier zum Beispiel, so ein Query ist eigentlich auch in einer dynamischen Sprache unnötig. Das hat man in C++ und Java für die UNO-Bindings in LibreOffice, aber für JavaScript braucht man es nicht. Und dagegen jetzt mal das Beispiel, das einfach rauszunehmen. Das ist das, was Zeta.js macht. Und dann sieht es so aus, dann ist da oben auch noch ein bisschen weniger. Ich spare mir auch das Query-Interface. Das heißt, ein kleines bisschen anders an dieser Stelle ist, also syntaktischer Zucker drumherum. Und insgesamt viel weniger, naja, syntaktisches Rauschen oder unnötige Verbosity an der Stelle. Ja, warum überhaupt diese ganze Geschichte mit dem Browser, könnte man sich jetzt noch fragen. So ein kleiner Pitch dazu. Die Tatsache, dass komplett alles auf der Client-Seite läuft, ist jetzt nicht nur eine Frage von Scalability oder Performance, sondern es ist natürlich auch eine Tatsache, dass man zum Beispiel, wenn man digitale Signaturen irgendwo aufbringen möchte, das ganz cool ist, wenn das Dokument die Client-Seite nicht verlässt. Oder wenn man CryptPad-Geschichten macht, wo man vielleicht auch nochmal ein Office-Dokument bearbeiten will, dass man technisch Ende zu Ende verschlüsselt alles auf der Client-Seite machen kann. Zweiter Punkt, ich brauche keinen Server, das heißt, ich habe komplette, also Planetary Scale Skalierbarkeit, weil eben das gesamte Computing auf der Client-Seite passiert. Ich muss natürlich den Kram irgendwo lassen, das ist aber rein statisch. Das heißt, das ist perfekt für ein CDN, wo eben einfach nur statische Bytes möglichst dicht an dem am Client vorgehalten werden. Haben wir jetzt für unsere Demos seit Oktober letzten Jahres. Und das ist, also wir haben so von Traffic, wenn das dann mal irgendwie bei Hacker News oder so landet, dann ist das schon mal irgendwie in ein paar Stunden so zwischen 70 und 100 Gigabyte Traffic, der da durchgeht. Aber es ist halt statisch, es kostet auch fast nichts. Also schon ganz nice. Und ist eben sehr convenient für jeden Anwender, weil er eben genau kein Setup, also man kann es auch auf einer sehr schlanken Hosting, man muss nicht noch irgendwas installieren, irgendwelche Ports freigeben oder so, läuft einfach. Größe ist auch überschaubar. Ist, 50 MB ist 32 oder 33 MB das WASM-Binary plus ein bisschen statische Daten, die wir nochmal extra packen. Da sind so Fonts und GUI Konfigurationen und diese Konfigurations-Backends drin. Ja, so Browser als Plattform ist halt super cool, weil man ohne, dass man jetzt große Ports noch machen muss, eigentlich auf jedem, fast auf jedem Computing-Device dieser Welt, was irgendwie ein Display hat, läuft. Na, solange dann halbwegs moderner Browser zumindest drauf funktioniert. Ein kleiner Seitenhieb an Apple. Tatsächlich ist Safari momentan, zumindest was WebAssembly angeht, so am weitesten hinten dran. Funktioniert alles, also auch auf iOS. Devices auf Tablets, kein Problem. Ja, dass es halt keine Installation braucht, ist auch ganz nett. Macht Deployment ziemlich einfach. Man kann eben auch Updates einfach serverseitig machen, indem man da ein neues Binary pusht. Und das nächste Mal, wenn der Anwender vorbeikommt auf der Website oder die neu lädt, kriegt er das neue Binary. Sehr cool einbettbar. Und ja, wie gesagt, denke ich, zeige gleich nochmal eine andere Demo. Relativ knackig. Also ja, finde das, da habe ich selber auch Spaß dran, das zu verwenden. Ähnlich wie Python. Python ist auch eine Sprache, die über die Jahre bei LibreOffice richtig gut geworden ist, wo am Anfang, so Mitte der 2000er, das sah es halt auch irgendwie auch aus wie Java, bloß dann in Python-Syntax. Und mittlerweile ist es so, auch mit den dynamischen Typisierungen da, dass es echt Spaß macht, das zu verwenden. Ja, erweiterbar, genau, ich kann mit der UNO-API tatsächlich fast alles in LibreOffice erweitern, bis hin zu Laden, Speichern, Backends oder Krypto-APIs. Ich kann auch Funktionen am Dokument hinzubauen, weil ich jedes Event, jeden Mausklick, jede Mausbewegung im Dokument auch mitkriege. Ich kann dafür Listener registrieren, kann die Events entweder verarbeiten und wegfangen, dann kann der Anwender an der Stelle eben nichts machen, oder ich kann sie weiterleiten, kann die GUI komplett oder fast komplett customizen. Wir hatten jetzt heute so einen Fall, wo anscheinend noch ein bisschen API fehlt für einen Detail im Kalk. Müsste man nochmal nachrüsten, aber in der allergrößten Breite, also so wirklich mehr als 99% der Funktionalität in LibreOffice ist damit erreichbar. Und ich kann es in beiden Richtungen machen, also ich kann JavaScript reinrufen, ich kann aber auch aus LibreOffice selber ein Event Callback auf die JavaScript-Seite zurückbekommen und kann damit im Prinzip jeglichen Workflow implementieren, also eine wirkliche komplexe Anwendung mit der Integration der Webanwendung in LibreOffice bauen. Ja, das hatte ich schon gepitcht. Die Latenz ist natürlich schon nochmal ein echter Vorteil. Selbst wenn Internet heutzutage, also grundsätzlich ist natürlich Internet heutzutage wirklich schnell. Und man kann auch auf Internet, Transatlantikflügen hat man auch Internet. Latenz ist aber natürlich immer ein Problem und Latenz ist auch eine Sache, die ein bisschen schwankend ist. Und das ist so eine Sache, wo es dann zwar funktioniert, aber für den Anwender die User Experience nicht ideal ist. Und dafür ist dann so eine clientseitige Implementierung schon ganz cool. Und Import-Export, das ist halt auch einer von den Vorteilen von LibreOffice, dass die so viele Formate schon in-house direkt eingebaut unterstützt. Hatten wir uns mal überlegt, dass wir eigentlich auch mal so ein, wie es damals mit PDF.js, auch ein Preview für PDF-Files als JavaScript-Implementierung gab, wo man dann eben nicht immer den Acrobat-Reader installieren muss und erstmal die Datei downloadet, sondern direkt im Webbrowser die PDF-Preview kriegt. Könnte man eigentlich für Office-Dokumente auch mal machen und für die anderen Formate, die LibreOffice supportet. Sind wir aber noch nicht zugekommen. Wir haben noch so viele andere, hatten noch so viele andere Bugs zu fixen. Ja, dann mal nochmal ein paar Demos, würde ich sagen. Ja, warte mal zu hier. Warte mal neu. Alle Demos findet ihr auf GitHub unter allotropia-sita.js. Da ist unter Examples ein paar Unterverzeichnisse des WebOffice, das hatten wir uns schon angeguckt, und diverse andere Demos, die auch auf der Homepage zu sehen sind. Gucken wir uns jetzt mal den Rainbow Writer an. Deswegen, weil der ganz gut, glaube ich, demonstriert, was so technisch möglich ist. Wenn man eine sehr tiefe Integration einer Web-Anwendung oder einer JavaScript-Anwendung mit LibreOffice bauen will, was man nicht hier hat. Ich drücke was und dann hat sich da JavaScript, auf der JavaScript-Seite ein Key-Event-Händler registriert. Gucken, ob ich den finde. Hier sieht man, hoffentlich sieht man es, dass das Ganze tatsächlich zwei Threads noch startet. Das ist hier sozusagen der Browser-Main-Thread. Da passiert nicht so viel Spannendes. Und dann gibt es hier zwei EMP-Threads. EM von Skripten. Und P-Thread, weil das diese POSIX-Simulation ist. Und da findet man dann den eigentlichen Code. Ich mache das hier mal wieder zu, dass wir ein bisschen Platz haben. Und was man hier sieht, also erstmal, das ist der relativ knackig kleine Startup-Bootstrap-Code. Dann wird hier einmal das Dokument geladen. Das wird so ein bisschen Setup gemacht und es wird ein Key-Event-Händler registriert. Hier dieser Key-Händler. Und das ist die Funktion hier. Und wir können jetzt mal einen Breakpoint setzen. Und dann drücke ich mal eine Taste und dann lande ich hier. Und was ich in diesem Key-Händler machen kann, das ist jetzt dieser Fall, dass LibreOffice wirklich der WebAssembly-Teil rausruft nach JavaScript. Und hier kann ich dann lustige Sachen machen, wie zum Beispiel, ich hole mir jetzt diesen Textcursor, also wer schon mal diese UNO-API oder Basic gemacht hat, der wird das wiedererkennen. Das sind wirklich die gleichen Funktionsnamen, die gleichen Klassennamen, nur eben nicht in Python oder in Basic, sondern in JavaScript. Ich hole mir hier so einen Textcursor, spanne einmal eine Selektion auf von einem Zeichen und dann nehme ich mir eine Farbe, da habe ich jetzt das ist RGB, hexadezimal, ein Wert, der einmal durchiteriert wird. Und setze dann passende Attributierung, also die Farbe, die Schrift und das Character Weight, also setze das auf Bold. Dann lasse ich das mal laufen. Was man jetzt hier nicht sehen kann, leider, dass es sich wirklich interaktiv ändert. Wenn ich eine interaktive, wirklich live sozusagen, jede Änderung, die ich mache und die möchte ich im Dokument sehen. Das kann ich gleich mal zeigen. Das muss man dann kann man in der Browser-Konsole machen. Da habe ich den genau den Teil hier. Wir müssen, glaube ich, auch ein bisschen auf die Zeit achten. Das ist im Prinzip wieder das WebOffice. Und ich habe jetzt an dieser Stelle so ein bisschen ich hoffe, das kann man erkennen hinten. Ich hole mir von diesem Textdokument hole ich mir so einen Cursor, kriege da auch was zurück, sage dann, geh mal in den nächsten Absatz und dann kann ich in diesem Absatz einen String setzen und sehe dann auch tatsächlich, dass sich das live ändert. Der Grund, weswegen ich das im Debugger mit dem Threading nicht sehe, ist, dass es in diesem anderen Thread läuft und dass der Browser erst wieder was tut, wenn der Hauptmain-Loop wieder läuft. Und dazu muss ich dann, darf ich dann aber im Debugger nicht stehen, weil dann sonst die ganze Applikation steht. In der Konsole kann ich es aber so machen. Was ich auch machen kann, das ist, wer schon mal Python in LibreOffice, mit LibreOffice verwendet hat, gibt so eine schöne Typ, wie heißt das, Type Completion oder wie heißt denn das auf Deutsch? Genau, Syntaxvervollständigung. Also ich sehe jetzt hier tatsächlich alle Funktionen, die ich an diesem Objekt rufen kann. Was jetzt, ihr denkt euch, naja, ist das selbstverständlich für JavaScript? Ja, ist es auch. Funktioniert aber halt mit diesem EMBind nackt mit den Funktionen nicht, weil es ein kleines bisschen Plumbing auf der JavaScript-Seite bedarf, um diese Liste von verfügbaren Funktionen erstmal vorzuhalten. Ja, genau. Und in der Summe, glaube ich, hat man dann eine Möglichkeit, sowas hier zu machen wie das hier. Nämlich eine Anwendung, die, wo eigentlich fast nicht klar ist, dass da überhaupt LibreOffice läuft, wo ich meine GUI in JavaScript bauen kann, meine Interaktion in JavaScript bauen kann und wie LibreOffice eigentlich nur als Rich Text oder als Webwidget nutze, als Teil einer großen Anwendung. Also jetzt würde ich mal gerne mal an James T. Kirk schreiben. Ne? Dann geht intern, das ist die rechte Seite ist JavaScript, das hier oben ist JavaScript und das Ganze redet mit LibreOffice über diese UNO-API. Dann kann ich mir davon ein PDF holen, passiert auch alles lokal, ist also sofort da und habe dann hier mein Dokument, was ich dann, wenn ich möchte, noch drucken kann, per E-Mail verschicken kann, was auch immer. Ja, das war der Vortrag. Muss ich natürlich wieder die Slide finden. Das sind so Beispiele, was man dort machen kann. Fachanwendungen, Einbettungen in größere Applikationen, Verwendung oder Wiederverwendung zum Beispiel von Spreadsheets, wo Business-Logik drin ist, die ich aber irgendwie ins Web bringen will, als Web-Applikation, also Low-Code oder Rapid Application Development Use Cases oder eben tatsächlich als echte Rich-Text-Komponente, wo man wirklich alle Features braucht. Also das ist eben mehr als nur ein CK-Edit. Man hat eben komplexe Tabellen-Layouts, Mehrspalten-Layouts, eingebettete Elemente, mathematische Formeln etc. Also das komplette Feature-Set einer Textverarbeitung. Ja, und wir sind am Ende der Zeit, glaube ich, mehr als am Ende der Zeit. Wie es weitergeht, ist weitere Verbesserungen, eventuell nochmal andere Toolkits außer Qt verwenden. TypeScript-Support haben wir auf der Liste und Verbesserungen im Bereich Mobile, also hauptsächlich Touch-Support. Und Responsiveness haben wir auch noch ein bisschen vor uns, was wir tun können. Gerne mal ausprobieren, zetaoffice.net oder als Webentwickler npm install zeta.js. Und die Beispiele sind da nochmal verlinkt. Damit bin ich durch.
Vielen Dank. Und da kommen schon die Hände nach oben.
Ja, danke schön. Ich hatte mal einen Anwendungsfall gehabt, dass ich eine Tabelle habe mit mehreren tausend Zeilen und mehreren hundert Spalten. Da ist natürlich LibreOffice Calc nicht von beeindruckt.
Ja.
Kann ich denn nur Calc integrieren? Also so, dass ich die Menüzeile oben und was oben alles ist, gar nicht habe. Also kann ich einzelne Unterteilelemente von LibreOffice integrieren, ohne dass ich alles drumherum habe? Und wenn ja, kann ich jetzt auch Read-Only setzen? Wahrscheinlich schon, oder? Und mit Daten vorausfüllen.
Also ja, also ich kann mal eine von den Demos, die tatsächlich live sind, ist nochmal so eine bisschen schönere von dem, was ich eben gezeichnet habe. Da ist nochmal so ein bisschen Vue.js dazu. Hier ist im Prinzip ein Kalk drin, wo wirklich alles abgestellt ist. Also Menü, Zeitbar, Statusbar, alles komplett abgeklemmt. Ist aber ein Kalk, kann ich auch editieren. Kann auch ansonsten, also von außen her über JavaScript natürlich alles machen. Kann auch sagen, jetzt hier an dieser Stelle nochmal irgendwie einen Chart oder sowas einfügen. Das ist alles möglich. Und ich kann, wie gesagt, dadurch, dass ich komplette Kontrolle habe über die Tastatur- und Maus-Events, kann ich eben auch alles abfangen, wenn ich sage, der User darf jetzt folgende Funktion unter gar keinen Umständen verwenden.
Ja, vielen Dank. Die andere Frage, die ich hätte, ist die Prämisse aufgegangen, dass ihr wirklich quasi im Main-Zweig dabei bleibt und so wenig Aufwand wie möglich habt, quasi mit den Versionen oder mit den Änderungen, die da eingepflegt werden?
Genau, also wir sind Upstream-Entwickler. Also wir haben, also die Firma macht Zeta.js und Zeta-Office, aber natürlich auch hauptsächlich normales LibreOffice-Consulting. Insofern sind wir. Wir wissen selber genau, wie nachteilig das ist, wenn man sich vom Hauptentwicklungszweig abtrennt. Insofern sind wir da, ist uns das sehr wohl bewusst von den Vorteilen, dass es ein Win-Win für alle Beteiligte, da am Hauptentwicklungszweig dabei zu bleiben.
Die Frage ist ja eigentlich so ein Motto, die anderen Entwickler, die quasi mit bei LibreOffice dabei arbeiten, die wissen ja nicht von eurem ERP oder die kennen ja auch die Internas nicht wirklich davon. Das heißt, die könnten ja auch Änderungen machen, die inkompatibel sind.
Also naja, wir laufen schon durch die Welt und erzählen das allen. Also auch auf LibreOffice-Konferenzen. Also es ist schon eigentlich allen, es wissen eigentlich alle, was wir da machen. Es finden auch eigentlich alle ganz, ganz cool. Die Chance, dass wir uns da auf die Füße treten, ist recht gering, weil die meisten Arbeiten, die so passieren, sind ja in Bereichen, die jetzt, also so wie es aufgesetzt ist, ist das einfach ein orthogonale Zusatzfunktion, die sozusagen auf der existierenden Technologie aufbaut. Und alles, was in LibreOffice in der Core drin ist, da laufen sowieso für jeden Commit immer Tests mit. Also es ist relativ unwahrscheinlich, dass da wirklich fundamental was kaputt geht, abgesehen von der Tatsache natürlich, dass wir und ich und mein Team jeden Tag mit LibreOffice arbeiten. Also wenn halt irgendwas nicht geht, das merken wir dann spätestens am nächsten Tag, wenn wir wieder ein Bild machen.
Also, ich
hoffe nicht. Also ich kann natürlich dafür die anderen nicht sprechen, aber ich hoffe eigentlich nicht, dass da irgendjemand groß Aufwand mit hat. Also wenn, dann tragen wir den Aufwand. Also ich kann mich nicht erinnern, dass da mal. Also was mal passiert, ist, wenn jemand eine neue Drittbibliothek einbindet. Ne, also da kommt jetzt, keine Ahnung, irgendjemand baut jetzt einen neuen Filter für irgendwas ein, einen neuen, was weiß ich, JPEG 3012 Filter. Und für die Library müsste für WebAssembly in der Regel nochmal zumindest das Cross-Compiling einmal separat gemacht werden. Manchmal muss man noch ein paar Schalter drehen und so. Das ist ein kleines bisschen Arbeit. Das ist aber eine Arbeit, die dann bei uns in Schoß plumpst, wenn wir das sehen. Wenn am nächsten Tag der Build nicht mehr geht, dann fixen wir das. Da hat sonst keine Arbeit mit.
Letzte Frage?
Ich habe eine Frage zu dem UNO. Der große Vorteil war ja, dass man da die Programmiersprache wählen kann. Jetzt ist das alles auf JavaScript zugeschnitten, aber WebAssembly unterstützt ja ganz viele Sprachen. Könnte man das auch mit Python machen? Es gibt ja PyScript, wo Python dann im Browser läuft. Würde das funktionieren?
Also das ist tatsächlich, ich hatte das kurz heute Morgen mal als Idee, aber dann war so viel am Stand los, dass ich da nicht zu gekommen bin. Aber es ist tatsächlich der Basic-Interpreter, der in LibreOffice auch in der WebAssembly-Version läuft. Und wenn mich alles täuscht, ist auch der Python 3-Interpreter, der auch in LibreOffice ja eingebaut ist, den wir auch für WebAssembly bauen. Das heißt, theoretisch müsste es, also was auf jeden Fall geht, sind Star-Basic-Makros. Und was entweder schon geht oder mit vergleichsweise wenig Aufwand gehen sollte, ist, dass man auch ein Python-Makro in LibreOffice laufen lassen kann. Was natürlich immer geht, ist, dass man auf der JavaScript-Seite noch 20 andere WebAssembly-Module dazulädt, die dann eben genauso wie LibreOffice, wie Zeta.js oder LibreOffice WebAssembly auch in dem Webseitenkontext laufen. Da muss man dann so ein bisschen Trampolin machen. Also wenn, da bin ich mir nicht sicher, dass man jetzt davon aus Python direkt Uno sozusagen quer rufen kann. Wahrscheinlich müsste man dann einmal auf die JavaScript-Seite hoch und dann wieder runter. Oder gleich das eingebaute Python in LibreOffice nehmen, wenn man da... ich rede zu viel.
Also der Python-Interpreter ist kompiliert. Also ist ein embedded Python-Interpreter.
Es gibt ein embedded, also LibreOffice kommt, jedes LibreOffice, jede LibreOffice-Installation hat einen embedded Python-Interpreter heutzutage mit dabei. Und bei WebAssembly musste ich mal gucken. Kann ich gleich nochmal machen. Oder wir reden gleich nochmal am Stand.
Dann vielen Dank für deinen Vortrag.